Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Ein Rebell gegen Tod und Trauer ist der 11-jährige Levi, der durch einen heißen Großstadtsommer taumelt und der Titelheld von Carmen Butjas Roman ist. Heute ist die Autorin mit ihrem Debütroman, der für den Bayerischen Buchpreis nominiert ist, bei uns zu Gast. Und wir schauen aber auch gleich nochmal auf die Debatte um Literaturnobelpreisträger Peter Handke. Seit die schwedische Akademie bekannt gegeben hat, dass einer der beiden Literaturnobelpreise, die nach der Pause im letzten Jahr vergeben werden, an Peter Handke geht, reißen die Diskussionen um diese Entscheidung nicht ab. Handkes Bücher zum Krieg in Bosnien-Herzegowina Mitte der 90er und seine Rede beim Begräbnis von Slobodan Milosevic disqualifizieren ihn, sagt die eine Seite, während andere argumentieren, Schriftsteller müssten keine Menschen mit einwandfreien Ansichten sein, so FAZ heraus. Herausgeber Jürgen Kaube. Wir wollen den Fall auch noch mal diskutieren. Bei mir ist jetzt mein Kollege René Agiger und zugeschaltet ist uns der Literaturkritiker und Handke-Kenner Helmut Böttiger. Hallo, herzlich willkommen,
ihr
beide.
Hallo.
René, in welcher Weise wird denn diese Debatte gerade geführt? Auf welchem Stand ist sie sozusagen in den Feuilletons und auf Twitter und den sozialen Medien?
Das ist eine ganz tolle Frage, die ist unbeantwortbar.
Unbeantwortbar.
Genau. Also es gibt natürlich Handke-Kritiker oder um etwas genauer zu sein, Menschen, die die Literatur-Nobelpreisvergabe an Handke kritisieren, das ist zum Teil sehr scharf. Dann gibt es ebenso Leute, die diese Kritik kritisieren und darauf hinweisen, dass diese Kritiker ja alle die Texte von Handke nicht so richtig gelesen hätten. Und drittens gibt es auf jeden Fall inzwischen auch eine Debatte über die Debatte, in der unter anderem formuliert wird, dass man über Twitter ja gar nicht richtig über Literatur debattieren könne. Das ist das, was mich jetzt vor allem interessiert. Und diese drei Sachen gibt es mindestens insgesamt. Das ist eine riesengroße Kakophonie, von der ich auch ganz interessant finde, dass es nicht mehr reicht, einfach 5 Zeitungen zu lesen, um sich zu informieren, sondern in der Tat, so wie die Frage jetzt schon angelegt war, um ein vollständiges Bild zu kriegen, tut es Not, auch Plattformen wie Twitter, Facebook oder Instagram oder YouTube anzugucken. Denn ohne das habe ich das Gefühl, ist es heute unvollständig.
Helmut Böttiger, Sie als Handke-Kenner, würden Sie nach all dem, was jetzt da gefallen ist in dieser Debatte, sagen, das war ein Fehler, den Nobelpreis an Peter Handke zu geben?
Natürlich nicht. Als ich das hörte, war ich sehr überrascht. Ich habe 3-mal nachgefragt. Und das ist ein prägender Autor der letzten Jahrzehnte. Der hat die deutsche jüngere Literaturgeschichte an vielen entscheidenden Stellen mitgeprägt. Und er hat durch sein Gesamtwerk diesen Preis auf jeden Fall verdient. Der stand ja auch schon seit einigen Jahren im Raum in seiner literarischen Größe, dass er natürlich auf der Ebene ankommen könnte, müsste. Ich habe allerdings schon befürchtet, als ich das dann gehört hatte und ein bisschen nachgedacht habe, dass er auf diese Jugoslawien-Problematik reduziert wird. Und das ist eine Form von Debatte, die es in dieser Weise vielleicht erst in den letzten Jahren gibt, dass man einen Schriftsteller reduziert auf einen Punkt, der ihn angreifbar macht. Und natürlich, das geht mir auch so, wenn man diese Passagen politisch liest bei Handke aus den 90er Jahren, dann ist das nicht vertretbar. Aber die zweite Frage, die sich anschließt, ist, soll man das politisch lesen? Ist es überhaupt so angelegt, dass man es politisch lesen soll? Und vor allem hat Handke ein Werk, vor allem in den 60er, 70er, 80er Jahren, das eigentlich nahelegt, dass man diese Aussagen nicht politisch lesen kann und dass man ihn auf keinen Fall auf so ein öffentliches Statement zu Jugoslawien und Milosevic reduzieren kann. Das geht aus seiner Poetik in gewisser Weise hervor, die streitbar ist, die schwierig ist. Aber um darüber zu reden, müsste man erst über Literatur reden und die geht eben in Dimensionen, die nicht 1:1 übersetzbar sind und nicht die journalistische, thematische Diskurssprache haben.
Ist das auch das, was Sie beobachten, René, wenn Sie in die Medien gucken, wird Herr Handke darauf reduziert, besonders vielleicht auch in sozialen Medien, die ja auch zur Reduktion neigen?
Also ja, auch das eine große Frage. Ich glaube, dass Handke natürlich nicht reduziert wird. Das ist auch jetzt übrigens das Einzige, wo ich Helmut Böttiger direkt widersprechen wollen würde. Natürlich ist es weder heute noch vor Jahren so gewesen, dass man einen Schriftsteller in solch einer Debatte reduziert hat auf eine politisch unliebsame oder so Aussage. Und auf der anderen Seite ist es schon immer so gewesen, dass derartige politische oder ethische Handlungen von Künstlern oder von Schriftstellern auch debattiert worden sind. Also da kann ich jetzt gar keinen Unterschied erkennen. Und gerade beim Beispiel Handke ist ja auch Mitte der 90er Jahre bereits erbittert über seine Texte über Serbien diskutiert worden. Interessanterweise nach meiner trüben Erinnerung, aber das wissen Sie, Helmut Böttiger, ganz sicher besser, mit anderen Mehrheitsverhältnissen. Also die Aufregung über seine Texte damals war immens. Und heute gibt es halt viele Leute, die zu Handkes Verteidigung darauf hinweisen, dass man Werk von Autor trennen müsse und dass das ja nur ein kleiner Schritt in seinem Gesamtwerk sei. Was mich interessieren würde, Helmut Böttiger, ist, wie ordnen Sie das denn ein? Also Sie kennen die Texte ja sehr gut, auch die der mittleren Jahre. Also was für ein Rang und was für eine auch politische Bedeutung trotz allem haben Sie denn aus Ihrer Sicht in Handkes Gesamtwerk?
Also der Aspekt, dass man Autor und Werk trennen müsse, das ist genau das Problem. Das kann man nicht. Autor und Werk und Politik sind identisch. Und
gerade Zustimmung aus Berlin.
Und gerade bei Handke ist es wirklich entscheidend, dass man zwischen Autor und Werk, seinen politischen Stellungnahmen und dem literarischen Werk gar nicht trennen kann. Das ist ineinander verwoben. Er hat entwickelt eine Poetik, die nach einer Sprache sucht, nach einer poetischen Sprache schon ganz früh. Und es gibt ein frühes Drehbuch für Wim Wenders, Falsche Bewegung, in dem die beiden Protagonisten einen Dialog führen und dieser Dialog lautet so: Wenn nur das Poetische und das Politische eins sein könnten. Und darauf antwortet der andere: Das wäre das Ende der Sehnsucht und das Ende der Welt. Dass das Poetische und das Politische überhaupt nicht vereinbar sind, das ist für Handke von Anfang an ein Grundton gewesen. Er hat sich immer in dieser poetischen Sprache, ironisch im Elfenbeinturm, bewegt. Und die politische Standardsprache, die Diskurssprache, das ist etwas, was er durch seine literarischen Texte angegriffen hat. Und dieser Jähzorn, diese Aggressivität, die bei ihm aufzutage tritt, das ist untrennbar verbunden mit seiner poetischen Produktivität. Also die Sehnsucht nach Zwischenzonen, nach Schwellen, nach Bereichen, die nicht auslotbar sind, die auch unentschieden sind, die aber eine poetische Dimension der Vieldeutigkeit haben. Wenn das gefährdet wird, wenn da eine Zerstörung droht, dann reagiert er aggressiv, jähzornig. Und das ist in seinem Werk auch von Anfang an zu verfolgen.
Ja, und vor diesem Hintergrund, den Sie so erläutert haben, bedeuten da nicht diese Texte aus den mittleren 90er Jahren trotz allem, da müssen die ja erst recht eine politische Dimension haben.
Wenn man
Landschaftsbeschreibungen aus Serbien.
Wenn man das liest, steht es natürlich erstmal auch in einer Tradition von Handkes Landschaftsbeschreibungen, von Handkes Suche nach einer Gegenwelt gegen die von den Ökonomisierungsprozessen zerstörten Diskurswelten. Bei dem Jugoslawien-Buch ist es Interessante, dass es eigentlich ihm viel mehr um die sogenannten andersgelben Nudelnester geht, als um politische Stellungnahmen. Mhm. Und in diesen andersgelben Nudelnestern steckt eine Sehnsucht nach etwas anderem. Und es ist von vornherein verständlich oder nachvollziehbar, dass durch so einen poetischen Begriff, über den man sich streiten kann, über diese Sehnsucht kann man sich auch streiten, aber da steckt natürlich etwas dahinter, was eine konkrete politische Stellungnahme im Grunde gar nicht meint. Und dieses Eingewoben, diese Serben-Thematik in die alte Sehnsucht Handkes nach Jugoslawien, nach dem Kindheitsland. Seine Mutter ist ja slowenischer Abstammung. Und dieses nahegelegene Slowenien, diese Minderheitensprache in Österreich, in Kärnten, im Grenzgebiet, das war für Handke eine Sehnsuchtslandschaft. Und das war Jugoslawien, das hat er auch öfters beschrieben. Und dieses Jugoslawien wurde zerstört und das löste seine Reaktion aus, dass ein Märchenland, ein Sehnsuchtsland, eine Kindheitslandschaft zerstört wird und dass die politisch kommt der Punkt dazu, dass die westlichen Mächte natürlich die Serben von vornherein als die Schuldigen ausmachten und die Kroaten als die Guten. Und das hat seinen Jähzorn ausgelöst.
Ja, Positionen wie Ihre, die ich jetzt einfach mal inhaltlich so stehen lasse, die liest man heutzutage auch digital, nicht zuletzt digital in digitalen Medien. Auch die werden in sozialen Netzwerken verlinkt. All das kann man lesen, ausgesprochen differenziert. Man kann auch Gegenargumentationen dagegen lesen, beispielsweise welche, die den Verzicht auf klare politische Stellungnahmen, das reine Fantasieren in so einer Situation wie 1996 in Serbien, eben kritisieren und scharf kritisieren als Weichzeichnerei, als Relativieren und Ähnliches. Das ist der Grund dafür, also einer der vielen Gründe dafür, dass ich mich so erbost habe darüber, wie die Meta-Debatte im Augenblick läuft. Also dass ein Netzwerk wie Twitter mit Borniertheit und mit Ressentiment kritisiert wird. Und interessanterweise gibt es da eigentlich einen Punkt, den Ihre Position mit meiner gemeinsam hat, nämlich der Wunsch nach einer genaueren Lektüre. Es hat jetzt gerade der Schriftsteller Thomas Melle ganz erbost diese Handke-Debatte auf Twitter kritisiert, unter anderem mit dem Argument, mit der These, da handelt es sich um einen Schauprozess, also ein wuchtiges Wort, mit der Behauptung, da fehlt es an Argumenten. Das heißt eigentlich mit exakt derselben Borniertheit und exakt demselben Ressentiment, das er eigentlich diesen sozialen Medienbenutzern vorwirft. Und das finde ich so anstrengend. Und letztlich so ein bisschen, das macht es nicht einfach, dass wir unterschiedliche Positionen zueinander finden oder überhaupt direkt miteinander reden.
Na, der Anstoß war ja die Dankesrede von Sascha Stanisic zum Deutschen Buchpreis. Das war eine Dankesrede, die, um ihr Wort aufzugreifen, schon auch die Twitter-Ästhetik benutzt in gewisser Weise. Das ist natürlich ein Forum, das sehr stark wahrgenommen wird, der Deutsche Buchpreis. Der Autor freut sich und dankt dann jemand, aber er benutzte dieses Forum, um den anderen Schriftsteller, der gerade eben den Nobelpreis bekommen hat, sehr scharf zu attackieren. Und das war ihm natürlich bewusst. Ihm war auch bewusst, dass er ein Autor ist, der sehr viele Sympathien hat. Also Sascha Stanisic, der gilt überall als Charmeur, der wickelt auch das Publikum jedes Mal um den Finger. Es gibt eigentlich auch noch überhaupt gar keine negative Rezension über Bücher von Sascha Stanisic. Auch ich habe ihn schon gelobt. Also das ist ein großer Sympathieträger und er wusste, was er in diesem Moment tat. Er verkürzt ein Gesamtwerk, das den Nobelpreis bekommen hatte, auf einen ganz konkreten politischen Punkt und das wird noch dadurch kompliziert, dass Sascha Stanisic alles Recht hat, als aus Bosnien stammender Autor zu reagieren. Und so vermengen sich bestimmte Dinge, die sehr schwer auflösbar sind. Mein erster Gedanke war bei dieser Dankesrede, Sascha Stanisic twittert zu viel, tatsächlich. Er verkürzt weil einfach die 240 Zeichen in so einem Twitter-Eintrag, das verführt natürlich dazu, zuzuspitzen, zu pauschalisieren, einen Aktualitätstrend zu setzen. Und genau das hat er auch in dieser Dankesrede gemacht. Und das wird natürlich einem Autor wie Handke nicht mal im Ansatz gerecht und verfälscht im Grunde das, worum es gehen sollte, wenn man über Literatur spricht.
Dankesreden gab es schon immer. Es gab auch schon immer kurze Dankesreden. Und ich finde es so unerträglich, dass das andere Medium verantwortlich gemacht wird, dafür, dass halt einfach eine andere Meinung artikuliert wird.
Das heißt also, wir könnten wahrscheinlich noch 20 Minuten weiter diskutieren. Das Differenzierung lässt sich nun mal nicht schnell machen. Aber wir hören jetzt erstmal auf und führen das vielleicht ein andermal weiter. René Agiger und Helmut Böttiger, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch.
Ja, danke.
Vor ein paar Jahren ist der schottische Schriftsteller John Burnside in einer Zeitschrift auf Fotos der deutschen Sängerin Lena Meyer-Landrut gestoßen und die erinnerte ihn an eine Frau, in die er vor Jahrzehnten wie verrückt verliebt war. Aus der Liebe wurde nichts, aber die Fotos gaben John Burnside den Anstoß, über die Liebe mal grundsätzlich nachzudenken. Gestern ist sein Buch über Liebe und Magie in deutscher Übersetzung erschienen und Tobias Wenzel hat es gelesen und den Autor in dessen schottischen Heimat getroffen.
Cowdenbeath, eine unscheinbare Kleinstadt in Schottland. Nach 20 Jahren kehrt John Burnside zum ersten Mal wieder an den Ort seiner Kindheit zurück. Er deutet mit dem Finger durch die Frontscheibe seines Autos.
Das ist die Old Perth Road. Biegen wir hier ab. Unser Haus stand ungefähr da, aber das gibt es natürlich nicht mehr. Und da, wo jetzt die ganz neuen Häuser stehen, gab es damals nur Felder.
Hier in Cowdenbeath lässt der schottische Autor seinen autobiografischen Essay über Liebe und Magie, I Put a Spell on You, beginnen. Darin analysiert er die Liebe in Liedern und in der ersten Hälfte seines Lebens. Nur selten ist sein Blick romantisch, oft vielmehr gnadenlos realistisch. Burnside beschreibt, wie er in ärmlichen Verhältnissen in Cowdenbeath aufwächst und sich hier zum ersten Mal verliebt, in seine ältere und liierte Cousine. In ihrem Haus hört er das Lied »I Put a Spell on You«, gesungen von Nina Simone, und ist von der Schönheit der Musik überwältigt. Einige Jahre später haucht ihm Annie, eine junge Frau, in einem Lokal dasselbe Lied ins Ohr. Als Annie, die eine Affäre mit einem anderen Mann hat, aus Eifersucht von dessen Freundin erstochen wird, versteht John Burnside, wie schmal die Grenze ist, die zwischen Liebe und Hass verläuft. Später fühlt er sich durch die Texte von Liebesliedern bestätigt.
Oh, the brakes didn't work.
Die Bremse funktioniert nicht mehr. Ich fasse es nicht. Wissen Sie, ich hatte heute Morgen ein schlechtes Gefühl bei dem Gedanken, hierher zu fahren. Ich mag meine Heimatstadt nicht besonders.
Cowdenbeath erinnert ihn an seinen grausamen Vater, der auch in Burnsides neuem Buch auftaucht. Ein Alkoholiker, der einmal den Teddybären seines Sohnes verbrannt hat. John Burnside kommt der Defekt seines Autos gerade recht, um den Besuch in Cowdenbeath abzubrechen. Er müsse eine Werkstatt suchen, sagt er, fährt aber nach Hause, eine Stunde lang mit 130 km/h, trotz komplett ausgefallener Fußbremse. Der Drang, möglichst schnell und viel Abstand zu der Stadt seiner Kindheit zu gewinnen, ist stärker als die Sorge um sein eigenes Leben, das der anderen Verkehrsteilnehmer und Mainz.
Wenn die Straße so wie jetzt ist, denke ich, kann ich die Kontrolle über das Auto behalten, zur Not mit der Handbremse.
Kurz darauf ist der Stress von John Burnside abgefallen. Er sitzt in seinem Garten auf dem Land und imitiert Marilyn Manson.
I put a spell on you, 'cause you're mine.
Burnside hat alle möglichen Interpretationen von I Put a Spell on You verglichen, dem Lied, das er zuerst aus Nina Simones Mund gehört hatte.
Die Version von Nina Simone ist toll, brillant gesungen und dargeboten. Aber die Interpretation von Screamin' Jay Hawkins ist genial. Er treibt es auf die Spitze. Und dann denkt man darüber nach, was das bedeutet. Ich verzaubere dich. Willst du mich etwa umbringen, wenn ich jemand anderen sehe? Deshalb habe ich mir Liebeslieder genauer angeschaut.
Von der verpassten großen bis zur zerstörerischen Liebe. Über Liebe und Magie, I Put a Spell on You, ist ein wunderbar nachdenkliches Buch über ein allzu menschliches Gefühl und seine Schattenseiten. Im Leben und in Liedern.
Wenn Sting gesungen hat, dann habe ich immer gedacht, Frauen, die jeden meiner Schritte überwachen? Nein, danke.
Der schottische Schriftsteller John Burnside. Sein neues Buch ist unter dem Titel Über Liebe und Magie im Penguin Verlag erschienen und übersetzt aus dem Englischen hat das Buch Bernhard Robben.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit seinen Känguru-Chroniken ist der Kabarettist Marc-Uwe Kling berühmt geworden und die Fans, die können sich freuen, denn der Filmpreisträger Danny Levy, der wird jetzt diese Bestseller auch verfilmen. Jetzt hat sich aber der Erfolgsautor auch noch mit einem anderen Tier als den Kängurus beschäftigt und zwar dem Lieblingstier von ganz vielen Kindern und das ist das Einhorn. Kim Kindermann hat sich sein Buch Das Neinhorn angesehen. Das lässt ja schon ahnen, das ist wohl kein so ein schnuckliges Glitzer-Einhorn, sondern eher ein widerborstiges Biest oder was ist das für ein Tier?
Also sagen wir mal so, anzuschauen ist dieses Nainhorn ganz reizend. Es hat kullerrunde Augen und seine regenbogenbunte Mähne, die steht so richtig in einem schönen Kontrast zu seinem ansonsten weißen Fell. Optisch passt das Tierchen also ganz perfekt ins Land der Träume. Da ist es nämlich geboren und da ist alles wunderschön und lieblich. Da sprudeln die schäumenden Seifenblasen sehen, wie Uwe Kling das nennt. Riesige Lilien blühen im hübschen Herzwald und der supersonnige Sonnenhügel, der lädt zum Verweilen ein. Und da ist eben auch das Leben genauso, wie diese Beschreibung schon vermuten lassen. Es ist nämlich einfach sorgenfrei, wunderbar und fröhlich. Zum Essen gibt es Zuckerwatte und wenn man Lust hat, kann man mit güldenen Feen tanzen oder durch warme Wasserfälle flutschen. Geredet wird hier in Reimen, perfekt also alles, aber das finden auch alle, aber nur das kleine Nainhorn eben nicht. Dessen Name ist Programm, seitdem es auf der Welt ist, lehnt es alles mit einem schnöden Nein ab, egal was ihm vorgeschlagen wird. Mehr noch, das Dauerlächeln seiner Einhornfamilie nervt ihn gehörig, wie auch das Reimen, Punkt aus Nein.
Also ein Aufruf, um mehr Widerstand ins Kinderzimmer zu bringen? Oder worum geht es in dem Buch?
Nee, also das sagt Marc-Uwe Kling ganz explizit. Das weist er von sich. Aufruf zu irgendwas oder gar eine Moral in seiner Geschichte, die möchte er nicht sehen. Hier geht es um den Spaß, denn das kleine Neinhorn, das haut ab aus diesem Traumland. Weg von all den Reimen und dem Zuckerwatte-Glück. Endlich mal das harte Leben kennenlernen möchte das kleine Tierchen. Im Matsch wühlen, Schmetterlinge jagen, sowas eben. Und war das kleine Nainhorn im Land der Träume noch die große Ausnahme, trifft es jetzt andere Tiere und Menschen, die es auch nicht so ganz ohne sind. Da ist etwa der Wasbär, der nur zuhört, wenn er will, sonst einmal sagt was. Oder der Na-und-Hund, der zu allem und jedem Na-und sagt. Und die Königstochter, die immer wieder Worte gibt. Und zu viert sind die vier dann ein echt gutes Team. Und das ist auch sprachlich, nämlich Nein, doch, was, Na-und. Das füllt mitunter hier ganze Bilder. Buchseiten. Marc-Uwe Kling, der reizt diese Kombination, die sich aus diesen vier Dauermotzern ergibt, ganz genüsslich aus. Das ist Sprachwitz pur. Das erkennt man ja schon an diesem Spiel mit den Tiernamen. Und dem Tausendsasser Kling würde ich sagen, dem gelingt es wirklich hier eben kein Musterbuch zum Thema Trotz zu schreiben. Das wäre, glaube ich, einfach eben auch ein bisschen zu doof. Hier geht es wirklich um den Spaß und zwar indem man sich die Sätze auf der Zunge zergehen lässt, ihrem Klang so ein bisschen nachspürt und einfach erfreut ist an diesem Dauermecker. Motte-Berieselung.
Und wie schaut das Ganze aus? Denn da gibt es ja auch Zeichnungen von Astrid Henn. Was hat die sich dazu ausgedacht?
Ja, vordergründig passt das natürlich perfekt. Das ist nämlich lieblich und fein, kommen da diese Buntstiftzeichnungen daher. Da ist auch ganz viel Rosa drin, ganz viel Hellblau, also ganz schön. Aber hintergründig, genauso wie der Text selber dann auch, steckt das Ganze voller Details und lustiger Widersprüche. Die güldenen Feen etwa, die erinnern mehr an freche Jungs und tragen rot-weiß geringelte Unterwäsche. Der Na-und-Hund, der mit seinen Hängeohren und seinem treu-doofen Blick, der sieht einfach köstlich göttlich aus. Und die Königstochter mit ihrem schrecklich schönen Prinzessinnenkleid und ihren albernen Löckchen, die ist eigentlich auch wunderbar, herrlich und widersprüchlich und frech. Und ich muss sagen, als ich mir das dann so ganz nochmal genauer angeguckt habe und gerade bei dieser Prinzessin, da habe ich so gedacht, ob da nicht doch eine kleine Botschaft in dem Buch steckt, nämlich eine an die Eltern und zwar an die, denen so ganz gerne die Unterlippe bebt, wie ich das immer sage, weil sie ihren eigenen Nachwuchs so reizend finden. Und das ist dann eben doch nicht, wenn man jetzt mal Herrn Kling so ein bisschen folgt, denn seien wir ehrlich, nein, doch, was? Na und? Das sind ja so Sachen, die unsere Kleinen auch ganz gut drauf haben, nur ist das selten so lustig, wie das hier in diesem Buch gemacht ist. Für alle, die jetzt wie Kling aber sagen, nee, in dem Buch gibt es keine Botschaft, das mag man ihm ja gönnen, da muss ich sagen, da gibt es dann noch die zwei letzten Doppelseiten. Da finden sich dann weitere Wortspiele mit Tiernamen. Die Schmatze findet man da, das Reichhörnchen, das Musspferd oder mein persönlicher Liebling war ja das Wildschwein. Sind alle schon ganz schön lustig und ich denke, da steckt doch schon eine kleine Botschaft drin.
Und wenn man die sich selbst rausliest, ist ja eh viel besser, als wenn der Autor die mit dem Vorschlaghammer da reinschreibt.
Genau,
oder?
Genau. Und das ist auch so ein bisschen ja sein Stil, dass er immer so ein bisschen hintergründig da um die Ecke kommt. Also ich muss sagen, ein großer, großer Spaß. Und je öfter man das sich anschaut und liest, umso mehr entdeckt man dann doch noch die kleinen Fiesheiten.
Kim Kindermann über das Nainhorn von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn. Erschienen ist das Buch bei Carlsen. Es hat 48 Seiten und kostet 13 Euro. Bei der Beerdigung seiner Mutter klaut Levi die Urne und versteckt sich damit auf dem Dach des Hauses, in dem zwei Stockwerke unter ihm sein Vater wohnt, mit dem der 11-jährige Junge allerdings nicht gerade das beste Verhältnis hat. Dafür gibt es den Kioskbesitzer Kolja und den Nachbarn Vincent, eigenwillige Ersatzväter, die auch ihre schweren Verlusterfahrungen mit sich herumtragen. Geschrieben hat diese Geschichte Carmen Butcher. Sie ist 31 Jahre alt.
Ja,
stimmt. In Deutschland und Finnland aufgewachsen. Sie schreibt eine regelmäßige Kolumne für Vogue Online und mit diesem ersten Roman ist sie gleich für den Bayerischen Buchpreis nominiert worden, der Anfang November verliehen wird. Jetzt ist Carmen Butcher bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Dieser Levi, der ist ja ein sehr eigenwilliger, mutiger und fantasievoller Junge. Wie würden Sie ihn beschreiben, wenn Sie ihn jemandem vorstellen müssten?
Ich würde Levi als jemanden beschreiben, der natürlich aufgrund des Alters kein Kind mehr ist, aber eben auch noch kein Jugendlicher. Das heißt, sich in einer Welt bewegt, die halt auch sehr viel magische Elemente hat. Viel Fiktion mit dabei. Er hat sehr viele Ideen, wie die Welt sein könnte und ist jetzt gerade so in dem Alter, wo er langsam rausbekommt, wie sie aber auch wirklich sein kann und versucht, sich seinen Reim drauf zu machen.
Er hat ja tatsächlich sehr ausgeprägte Fantasien. Das ist auch wirklich toll an dem Text, dass man immer noch auf so einer zweiten Wirklichkeitsebene mit ihm unterwegs ist. Also er hört zum Beispiel unter den Straßen leise den Ozean rauschen oder er sieht einen Tiger, der schattenhaft durch die Straßen schleicht und vielleicht auch seine Mutter getötet hat. Das Thema zieht sich ja da auch so durch. Was ist das für eine Wahrnehmungsebene oder Wirklichkeitsebene, durch die Levi da streift mit seinem Kopf?
Es ist der Dschungel. Also so würde ich es im Allgemeinen beschreiben. Er bewegt sich durch den Dschungel und verändert eben auch die Stadt nach und nach. Was natürlich den Vorteil hat, wenn man sich vorstellt, dass die Mutter von einem Tiger erlegt wurde oder getötet wurde, muss man keinen Menschen verantwortlich machen. Man muss sich auch kein Motiv überlegen. Man umgeht diese Frage, warum etwas passiert ist. Weil du natürlich bei einem Menschen, wenn der Mensch der Täter ist, musst du dich natürlich jedes Mal fragen, warum ist das passiert? Hätte das nicht auch anders machen können? Wer war es? Bei einem Tiger fragst du dich selten, welcher Tiger war es jetzt?
Das heißt, er schützt sich auch durch diese natürlich. Ebene, denn er war ja quasi dabei. Der Levi geht immer wieder zu seiner Mutter, die war Pathologin und er lag da unterm Schreibtisch, als da was Schlimmes passiert ist. Aber man erfährt auch nicht so richtig, was es war, obwohl dieses fast schon kriminalistische Erzählebene eigentlich auch immer so mitschwingt.
Ja, genau.
Jetzt ist er ja auch so ein ganz aufsässiger Typ. Ich habe gedacht, es ist auch so jemand wie Chick oder wie Huckleberry Finn. Gab es da solche Vorbilder für Sie?
Nicht wirklich. Also Levi stand am Anfang schon als Figur als erstes im Raum, aber ich hatte nie sowas wie eine Blaupause. Also ich hatte nie eine Liste an Charaktereigenschaften, so muss er aussehen, so wird dieser Junge sein, so wird er agieren, wenn er wütend ist oder wenn er glücklich ist. Das hat sich durch das Schreiben selbst entwickelt, auch wie er in den einzelnen Situationen reagiert. Und ich glaube, es ist auch immer ein Teil von einem selber dabei, wie man selber auch in seinen düstersten Stunden reagiert oder auch gerne reagieren würde oft. Also das ist ja auch der Vorteil an der Kinderfigur, dass er eben im Endeffekt machen kann, was er will. Er hat noch nicht die Auflagen, die ein Erwachsener hat oder die Erwachsene auch oft versuchen zu erfüllen, Erwartungen zu erfüllen im Sinne von, wie sollte ich mich verhalten, aber würde es gern. Also da gibt es bei Erwachsenen ja eine wahnsinnig große Spanne oft und um die muss er sich natürlich keine Gedanken machen. Er kann halt wirklich machen, was er will.
Und Sie als Erzählerin dann ja auch, oder?
Ja, das ist eine große Freiheit. Ja.
Wobei, man muss dazu sagen, das Buch ist nicht durchgehend aus Levis Perspektive erzählt. Es gibt auch die so einen auktorialen Erzähler, der dann zwischendurch sich mal einschaltet. Ja. Und auch wenn Levi erzählt, habe ich mich gefragt, ob wirklich ein 11-Jähriger so die Welt sehen kann. Also wenn er zum Beispiel sagt, der Tag war wie ein Tag außerhalb der Zeit. Das ist ja schon eine fast philosophische Einsicht. Was ist das eigentlich
ist
für eine
richtig,
Perspektive?
Ja. Es ist natürlich nicht die Sprache eines 11-Jährigen. Ich habe das am Anfang sehr lange mit meinem Lektor besprochen, ob wir es, also der Authentizität willen, schon allein das Wort ist sehr schwierig, ob wir es allein deswegen mehr an die Sprache eines Kindes angleichen. Ich habe mich letztendlich dagegen entschieden, weil ich Sprache einfach sehr gerne mag und weil ich das Gefühl hatte, dann hätte ich den Text schreiben müssen und ihm danach sehr viel nehmen müssen, um es angleichen zu können oder auch
Ich hätte es eigentlich übersetzen müssen in eine Art Jugendsprache oder Kindersprache und das erschien mir nicht plausibel.
Ist das denn überhaupt als Jugendbuch gedacht? Denn es ist ja ab 14 empfohlen.
Ja.
Aber ich habe mich gefragt, ob man das in dem Alter überhaupt schon verstehen kann, das
Buch. Das ist eine gute Frage. Also ich kann mich erinnern, dass ich selber als Jugendliche Bücher gelesen habe, die ich Jahre später dann nochmal gelesen habe und plötzlich hatten sie einen ganz anderen Sinn. Es ist so ein bisschen wie bei den Simpsons zum Beispiel. Also wenn man es als Kind guckt, sieht man dieselbe Folge ganz anders, als wenn man sie später als Erwachsener guckt. Da sieht man dann plötzlich auch einen ganz anderen Humor. Man entdeckt ganz andere Spitzen, einen ganz anderen Zynismus dahinter. Und ich glaube schon, dass es Jugendliche auch lesen können. Ich glaube nur, dass sich der Text eben auch wie manche Filme oder andere Bücher auch mit der Zeit, mit dem eigenen Alter nochmal verändern, wenn man es dann nochmal sieht oder liest.
Auf jeden Fall, also es spricht auf jeden Fall für das Buch. In diesem Buch sind ja fast nur Männer eigentlich. Die Frau, ja, ist, die Mutter ist abwesend, sie ist gestorben und das macht, fand ich, diese Leerstelle, die sie hinterlässt, auch nochmal deutlicher, dass da einfach überhaupt keine Frau mehr auftaucht. Es gibt auch, der Vater ist auch eine sehr seltsame Figur, der kommt mit dem Levi irgendwie überhaupt nicht klar. Dann hat er zwei so Wahlväter, den Kolja, der früher mal Kriegsfotograf war, der jetzt einen Kiosk betreibt. Dann Vincent, so ein etwas schwer durchschaubarer junger Mann in der Nachbarschaft. Die sind eigentlich so eine Art Trauergemeinschaft, diese drei, oder?
Ja, irgendwie schon, ja. Also es ist auch lustig, diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt. Warum fehlen die Frauen, gerade so im Zug jeglicher feministischer Debatten? Warum gibt es keine weibliche Hauptfigur oder wenigstens Nebenfigur? Warum ist die einzige Frau tot? Aber es war keine bewusste Entscheidung. Also ich wurde jetzt an der Buchmesse auch sehr oft darauf angesprochen, auch im Vergleich zu David Wagner zum Beispiel, zum Bayerischen Buchpreis, weil in seinem Buch anscheinend auch nur Männer vorkommen oder Frauen eher als Beiwerk. Aber es war wirklich keine bewusste Entscheidung. Also ich gehe beim Schreiben ganz viel nach Intuition, nach ganz wenig nach Reißbrett. Das mag auch seine Nachteile haben. Ja, aber so hat sich es dann eben ergeben.
Was würden Sie denn sagen, was das ist, was zwischen diesen drei männlichen Wesen, den zwei Erwachsenen und diesem Jungen entsteht?
Ich glaube einfach, dass, also gerade als Kind, dass man sich auch die Menschen sucht, die einem das Richtige in der Zeit geben, beziehungsweise wenn man das Glück hat. Und oft sind das eben nicht die Eltern, oft sind das Lehrer, wenn man das große Glück hat. Oft sind das vielleicht auch Freunde der Eltern, meinetwegen der Hausmeister in der Schule. Also völlig andere Personen, die einen anderen Blickwinkel haben. Und das ist zum Beispiel also der große Vorteil von Kolja, dem Kriegsfotografen, dass er wirklich da ist und auch ständig in der Straße ist. Also man muss ihn ja auch nicht aktiv besuchen, man muss sich nicht mit ihm verabreden. Er ist einfach immer am selben Ort in dieser Straße und zieht sich auch wie eine Konstante dadurch, dass das Buch, im Gegensatz zum Vater, der immer auf dem Sprung ist, der eigentlich immer zu spät ist, der immer rumläuft wie, welche Figur war das nochmal? Bei Alice im Wunderland, die immer zu spät kommt. Also ich glaube, es war der Hase. Und eigentlich nie am richtigen Ort ist. Und wenn er da ist, dann ist er gedanklich noch woanders. Also Kolja und Vincent, die sind die, im Gegensatz dazu die einzigen, ja, Figuren im Buch, die also wirklich da sind, wirklich in der Sekunde auch in derselben Zeit sind wie der Junge. Ich finde zum Beispiel, wenn man Zeit mit Kindern verbringt, merkt man oft, dass man noch in einer anderen Zeit ist. Also dass wie zu zwei parallele Zeiten in einem Raum sind. Die Kinder haben oft die Jetztzeit und ich als Erwachsene bin noch im Gestern oder ich bin schon eine Woche im Voraus und bin schon irgendwie 3 Monate im Voraus oder auf jeden Fall schon am Abend und überlege, was ich da noch alles machen muss. Und das ist eine sehr große Fähigkeit, einfach immer dieses Jetzt von einer Sekunde auf die andere und nie eine Sekunde vorwegzunehmen.
Und die lassen sich ja auch besser auf ihn ein, weil sie einfach da sind. Das zeigt auch, dass so Wahlverwandtschaften oft tatsächlich mehr Nähe erzeugen als die echten.
Ja, oft schon, weil sie natürlich auch nicht den Druck haben, sie müssen nicht reagieren und sie haben auch nicht den Druck, dass sie perfekt reagieren müssen. Ja, ich glaube schon, dass es in verschiedenen Rollen immer auch Erwartungen gibt, die man an sich selbst stellt und von denen man vielleicht auch glaubt, dass der andere sie hat oder dass die Gesellschaft sie hat und man versucht irgendwie da durchzukommen und sieht irgendwann nicht mehr durch.
Carmen Butja, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren.
Danke.
Und der Roman Levi ist bei Galliani erschienen. 257 Seiten hat das Buch und es kostet 20 €.